Ja, guten Morgen zusammen. Schön, dass ich heute hier sein kann. Ich habe auch schon gedacht, wie ich da den Titel ausgewählt habe. Mensch, Pitsch, hast du nicht den Mund zu voll genommen dabei? Ich fand das, was wir bis jetzt erlebt haben, ja auch schon klasse. Dieser Tanzen der Kids um den Tisch, die Einführung von der Esther, das passte heute. Also wir sind also wirklich schon gut eingestimmt in dem, was jetzt kommt. Muss ich euch auch noch verklickern. Der Andreas, der hatte Angst, wie ich ihm das nannte, ob ich da nicht die Praxis des Abendmahls hier in der Gemeinde kritisieren wolle. Wenn ich das müsste, dann müsste ich ja 1800 Jahre Kirchengeschichte kritisieren. Das steht mir nicht zu. Das ist ja, eigentlich ist es ja in dieser Zeit überall so gelaufen, wie es auch heute hier läuft. Ja, soweit. Da diese beiden Begriffe, die habe ich Christus gemeint, Gastfreundschaft und Abendmahl, das sind so zwei Worte, die sich nicht automatisch in die Verbindung erschließen, hat die Esther recht. Das passt irgendwie nicht so ganz. Und das liegt, denke ich, daran, dass diese beiden Dinge, die ursprünglich mal zusammengehört haben, in der Kirchengeschichte immer weiter auseinandergedriftet sind. Wenn man einen Menschen trifft, den man lange nicht gesehen hat, beim Stadtbummel oder so, dann sagt man ja gerne, komm, hast du eine halbe Stunde Zeit, gehen wir mal zusammen einen Kaffee trinken oder abends ein Bier oder sowas. Es spricht sich offensichtlich besser, wenn irgendwie in irgendeiner Weise der Verdauungsapparat damit beteiligt ist. Politiker treffen sich beim Essen und da gibt's dann ein Festmenü, das sieht man dann im Fernsehen und dann machen sie dann gesättigt und wohlgenährt nach dem Menü ihre Verträge. Gerade vorgestern habe ich noch bei ZDF gesehen, dass Wissenschaftler, auch man staunt ja manchmal, festgestellt haben, dass also der Magen und das Gehirn so in direktem Zusammenhang stehen. Wenn der Magen also irgendwas zu tun hat, hat das direkte Auswirkungen auf dem Gehirn. Ich glaube, das hätte man auch ohne Wissenschaft wissen müssen. Das ist schon das ganze Leben so. Und wer ins Neue Testament schaut, ihr Lieben, dem wird aufgefallen sein, wie oft dort in den Evangelien, auch hinterher in der Apostelgeschichte, von Essen und Trinken die Rede ist. Erstaunlich viel. Tischgemeinschaft. Tischgemeinschaft gehört bei Jesus zum Herzstück seines gesamten Wirkens. Oft sieht man ihn dann in der Rolle des Gastes, wo er dann irgendwo eingeladen ist. Aber manchmal ändert sich dann abrupt seine Rolle und er wird zum Gastgeber mit solchen Menschen, die es nie gewagt hätten, ihn einzuladen. Es geht ihm damit nicht um Gemeinschaft und geselliges Beisammensein. Das ist so ein Nebeneffekt. Gastfreundschaft ist ein Rechtsinstitut. Sie nimmt den Gast im Schutz. Jesus führt Menschen in den Schutzbereich Gottes, darum geht's. Das macht er dann, wenn er mit ihnen Mahl hält. Und in der Tischgemeinschaft Jesu wird Gastfreundschaft zum Geburtsraum neuen Lebens. Gastfreundschaft ist ein Milieu, wo ein Mensch angenommen ist, wie er ist. Und gerade darum nicht so bleiben muss, wie er ist. Gastfreundschaft ist bedingungslos und gerade darum nicht folgenlos. Die Sätze sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir zum Thema Abendmahl kommen. Sehen, habe ich da schon irgendwas? Nee. Da kommt gleich noch, ja. Gastfreundschaft ist ja in einer zunehmend misstrauischen Welt zu einer Kultur des Vertrauens, wo Gott selber wiedergefunden werden kann. Gott, der große Gastgeber aller Menschen und der Freund derselben. Wir wissen ja in den jungen Gemeinden, von Jerusalem bis Korinth und über das ganze Mittelmeer verstreut, wurden ja über 200 Jahre lang keine Gottesdienste in Kirchen gefeiert. Die hatte man nämlich nicht und bauen durfte man sie erst recht nicht. Sondern irgendwo, wo man sich treffen konnte, outdoor oder in Privathäusern. Ja, urchristliche Gemeindegottesdienste muss man sich so vorstellen. Das waren gemeinsame Mahlzeiten mit Predigt, Lehre, Gebet und Liedern. Das war dann, die Gemeinde machte dann, wie man es heute auch so macht, bring and share. Jeder brachte was mit und jeder brachte was mehr mit, weil man eben auch arme Witwen und andere Menschen einfach dazu einlud, die dann mal eine warme Mahlzeit bekamen. Und der Missionserfolg der Urgemeinden lag also nicht an großen Evangelisationen irgendwo auf dem Marktplatz, sondern genau daran. Menschen kamen zum Glauben, weil sie merkten bei anderen Christen, wie Gott auch ihre leiblichen Bedürfnisse annimmt. Also es war immer dieses Abendmahl, was dann auch gefeiert wurde, immer eingebettet in ein ganz normales Essen. Und da sieht man auch, zweier Zeuge Mund, ne? Also das Neue Testament beschreibt das, und das ist ja kein Zufall, dass dann steht beim Mahl, nicht beim, und in den Abendmahlsworten, und ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Nach dem Mahl. Also Brot gab es vorher, dann wurde gegessen und dann gab es hinterher den Kelch. 1. Korinther, Paulus, das gleiche Bild. Das Abendmahl hatte also seinen Sitz im Leben der Gemeinde. Es fand da statt, wo man zusammen aß und trank. Vermutlich scheute man es auch nicht, daheim in der Familie zu feiern. Es gab ja keine höheren Weihen, konnte jeder machen, der Christ war und der Jesus kennt. Erst viel später machte man rund um diese entscheidenden Worte Jesu, das ist mein Leib, das ist mein Blut, so selbstständige kirchliche Feiern. Herausgelöst aus dem Zusammenhang der normalen Mahlzeit, deren Weltlichkeit einen plötzlich störte. Das Ganze wurde dann sakralisiert und sakramentalisiert. Übrig blieb so eine homöopathische Mahlzeit, wie wir sie heute feiern, nicht? Und mir kommt das immer etwas schwer über die Lippen zu sagen, schmecket und sehet, ne, wie freundlich der Herr ist. Also die Freundlichkeit zumindest im Mahl ist da relativ überschaubar. Ich möchte da nicht unser Abendmahl schlecht reden. Denn die Christenheit feiert ja schon fast 1800 Jahre so. Durch alle Denominationen bis heute, selbst die Reformation hat es nicht geändert, wir, die freien Gemeinden und Gemeinschaften, auch nicht. Das ist geblieben. Allerdings leide ich je länger, je mehr an der Art unserer Gottesdienstformen. Alles passiert von vorn. Die Liturg oder die Moderation führt durch den Gottesdienst, sagt an, was gebetet und was gesungen wird. Im Sitzen oder im Stehen wird alles vorher angesagt. Die Predigt, wie jetzt, wird gehört. Es folgt aber selten ein Austausch darüber. Wie soll das dann auch gehen? In einer Kirche, in einem Gemeindehaus, deren Bänke und Stuhlreihen so nach vorne ausgerichtet sind, so eine Omnibus-Sitzhaltung, da ist ja nur eine Blickrichtung möglich. Wir sind ja gezwungen, zur Kanzel und zum Abendmahlstisch hinzugucken. Gespräch untereinander ist also in keiner kirchlichen Gottesdienstordnung vorgesehen, gibt's nicht. Übrigens auch in freien Gemeinden, in Gemeinschaften ist das auch nicht anders. Sie haben das einfach übernommen. Es gibt allerdings Entwicklungen, die Hoffnung machen. Ich habe mich mal lange mit Fresh Eggs aus Großbritannien beschäftigt, mit diesen neuen Gemeindeformen, die man da erfunden hat und gemacht hat. Eine Geschichte ist mir hängen geblieben. Eine methodistische Gemeinde in London. Die hatte so einen großen viktorianischen Gottesdienst, also eine große Kirche. Und die Gemeindeleitung überlegte, was machen wir mit dem Riesending? Da sitzen sonntags 50 Leute, hängen wir da ein Schild dran, for sale zu verkaufen. Sieht man in England öfter, for sale an der Kirche. Und die hatten da eine mutige Entscheidung. Was haben sie gemacht? Sie schmissen vorne die ersten Reihen, die ganzen Bänke raus und stellten da Bistrotische mit Stühlen hin. Geboren war mit dieser Methode die erste Coffee Church. Kaffee und Tee standen auf den Tischen, Gespräche mit anderen war nicht nur möglich, sondern auch erwünscht. Und binnen 6 Wochen hatten die ihren Gottesdienstbesuch verdoppelt. Ach so, da war, irgendwo hatte ich auch das Bild noch. Upp, 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 da ist es, ja. Und das ist ja nicht nur ein Modell für England. Es hat auch hier bei uns schon Schule gemacht und Nachahmer gefunden. Ich habe jetzt im Internet gefunden, eine landeskirchliche Gemeinschaft in Magdeburg, die macht das 14-tägig, Coffee Church. Na gut, die hat ein anderes Umfeld in einer Stadt. Und wenn man sich so die Fresh Eggs-Modelle ansieht, ich habe es auch mal auf der englischen Seite geguckt, das Interessante an diesen Modellen ist Folgendes. Über 80% dieser Modelle, fand ich interessant, die haben irgendetwas entfernt oder nah mit Essen und Trinken zu tun. Irgendwas machen die da. Entweder backen sie gemeinsam Brot oder irgendwas. Also da hat man das, praktiziert man das, was die Wissenschaft jetzt gesagt hat. Also Magen und Gehirn sind in direktem Zusammenhang. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr sitzt hier nicht mehr in Stuhlreihen, sondern an Bistrotischen. Ein Tee oder so einen schönen Cappuccino vor der Nase. Ein völlig neues Gottesdiensterlebnis wird das sein. Wir sind noch nicht wieder bei den urchristlichen Mahlzeitgottesdiensten. Ich weiß nicht, man kann nicht 2000 Jahre überspringen und das da wieder anfangen. Es gibt ja so Gemeinden, die versuchen das, das geht nicht. Aber lernen von den Alten, das können wir schon. Doch dann zurück. Moment, wo haben wir ihn denn? Hey, das hatte man mal andersrum so. Das wollte ich, ja. Es ist ja kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet während einer Mahlzeit und gerade mit Brot und Wein den Sinn seines Todes demonstriert. Jesus nimmt die Gaben des Passafestes und deutet sie neu. Er setzt das Abendmahl ein. Vergegenwärtigen wir uns diese Situation. Noch in der gleichen Nacht wird er verhaftet werden. Seine Jünger sind darauf nicht vorbereitet. Sie träumen vermutlich immer noch vom Sieg und vom Triumph, vom gekrönten Jesus, nicht von Prozess und Kreuzigung und Tod. Es ist gut davon auszugehen, dass die Verhaftung und die Tötung Jesu die Jünger völlig aus der Bahn geworfen hat. Was Jesus während der Mahlzeit tut und sagt, hat den Sinn, die Jünger, auch uns, auf das Kommende vorzubereiten. Sie kündigt er zunächst den Verrat an. In die Unruhe hinein sagt er, nachdem das Brot nimmt und es verteilt, nehmt, das ist mein Leib. Und ebenso lässt er auch den Becher kreisen nach dem Mahl und sagt ein Dankgebet. Das ist mein Blut des Bundes für viele vergossen. Der Sinn dieser Handlung ist ja eindeutig. Jesus kündigt den Jüngern seinen Tod an, sein Leib, sein Blut gebrochen, vergossen. Und als Zeichen der Todesankündigung wählt er ausgerechnet zwei Lebensmittel. Ich glaube einfach nicht, dass das ein Zufall ist, weil dieses Lebensmittel gerade zur Hand waren. Brot und Wein besagen ja, Jesu Tod wird für die Jünger und nicht für sie, sondern für viele zum Lebensmittel. Sein Tod ist der Aufbaustoff, das Vitamin ihres künftigen Lebens. Das ist also nicht nur Katastrophe, nicht Unheil, sondern Heil, der neue Anfang, das neue Leben. Damit das Ganze nicht nur graue Theorie bleibt, frage ich mal zum Schluss, für wen wird das zum Heil? Wer kann denn den neuen Anfang machen? Wer wird das neue Leben bekommen? Und wo kommen wir in dieser Geschichte vor? Ihr merkt, ich werde alt und zähle immer von früher. Das mache ich jetzt nämlich aus meiner Jugendarbeit. 45 Jahre ist es her. Da habe ich im Nachbarort von Wallau Jungenschaft gemacht. 14, 15-jähriger Jungen. Und man hat ja immer das Problem, ich weiß ja nicht, wie es die Jugendarbeiter unter euch wissen, wie erkläre ich 14, 15-jährigen Karfreitag und Ostern? Das ist ein schwieriges Kapitel, das sie da dann nachvollziehen können. Ein Kollege von mir hatte mal so auf einem A2-Blatt ein Spiel gemacht, so ein Würfelspiel. Und da konnte man dann würfeln und da gab es überall, wo die danach marschierten, Fragen. Und eine Frage war, und das war das Entscheidende, lest mal Markus 14 und 15, das sind die kürzesten Passionsgeschichten. An anderen Evangelien sind sie alle ein bisschen breiter. Was ist denn für euch der traurigste Augenblick, die traurigste Szene? So heute, so Mel Gibson geprüfte Augen werden ja gleich sagen, das und das und das. Aber ein 14-Jähriger sagte und war also, ist bei diesem Vers stehen geblieben. Bei dem Vers. Naja, vor 45 Jahren lasen 14-Jährige noch Karl May und Winnetou, wussten was von Blutsbrüderschaft und so Sachen. Tun die heute alle nicht mehr. Und da war ihnen, das war für diesen Jungen völlig unverständlich, nicht, dass man unter Freunden, mit Freundschaft sowas machen konnte. Einen von uns einfach verraten. Andere haben ihn dabei unterstützt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten das gar nicht fertig gespielt, das Spiel. Das war ein besonderes Geschenk für einen, der Jugendarbeit macht, ne, dass man dann plötzlich über solche Dinge mit Kids ins Gespräch kommt. Die Jungs haben nämlich gespürt, das ist ein ganz beklemmender Augenblick. Nicht im Kreis der Mitarbeiter, der engsten Freunde ist sowas möglich. Das ist mal so, nicht? Die Bibel demontiert alle vorhandenen Heiligenscheine. Da hat sie nichts mit der Mut. Die Schwächen der Heiligen sind mir viel tröstlicher als ihre Stärken. Das hat Luther mal hinterlassen, diesen schönen Satz. Die Schwächen der Heiligen sind mir viel tröstlicher als ihre Stärken. Der Tillmann Riemenschneider hat diesen Augenblick aus seinem Heiligblutanteil in Rothenburg 1505 geschnitzt festgehalten. Wenn man Rothenburg ist, geh mal in die Kirche St. Jakobus und gucke mal den Heiligblutaltar an. Jesus verteilt das Brot und auf allen Gesichtern malt sich die Frage, Herr, bin ich's? Auf alle Gesichter. Die Jungen waren darüber damals entsetzt, dass alle so fragten, nicht nur der Judas. Keiner ist in dem Moment sich selber sicher. Keiner weiß, ob ein Verrat dieser Art auch ihm zuzutrauen wäre. Und jeder Stück Selbstvertrauen ist aus den Gesichtern gewichen. Auch bei Petrus, der sich als erster wieder fassen lässt, wird, ist es genauso. Es gibt Momente im Leben, ihr Lieben. Es gibt Momente im Leben, gerade manchmal so in hochreligiös aufgeladenen Zeiten, in denen uns plötzlich der eigene Keller offen steht. In der wir vor uns selber zusammenzucken. Wirklich, steht so mit mir? Mitten in höchsten religiösen Edelschauer beim Empfang des Abendmahls oder sonst wo, plötzlich ein Herz voller Empörung und Verrat. Nur ein Herzschlag lang. Und die beklemmende Frage bleibt zurück. Herr, bin ich's? Wir haben uns wirklich nicht in der Hand. Auch der Frömmste kann für sich selbst seine Hand nicht ins Feuer legen. Das weiß auch der Glaube. Ja, gerade der Glaube. Aber in solchen Augenblicken des lähmenden Entsetzens und des Erschreckens über sich selbst erfahren wir vielleicht am deutlichsten, was das ist. Gnade. Gnade heißt doch, es gilt nicht und es entscheidet auch nicht über unser Schicksal, was in uns drin ist, sondern was er für uns ist. Gnade heißt nicht, wir haben uns in der Hand, sondern er hat uns in der Hand. Gnade heißt, wir könnten keinen Augenblick glauben, wenn er es nicht gäbe. Das zeigt sich ja daran, wenn er nur einen Moment seine Hand wegnimmt und wir mit uns selbst dann allein bleiben mit unserem Keller. Ich bin sicher, wenn wir mit uns selbst allein bleiben, können wir uns selber nicht mehr ertragen. Das, ihr Lieben, ist Gnade des Glaubens. Zu wissen, dass er uns erträgt mit unserem Horrorkeller. Dass er uns das Brot bricht, obwohl wir vom selben Stoff sind wie Judas. Jesus jagt uns nicht vom Tisch, obwohl wir wie Judas sind, obwohl er uns genau kennt. Und davon leben wir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ja, nun, geht hin mit dem Segen Gottes. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen.